Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der lehrt in der Lehre. Es sei der ermahnt in der Ermahnung. Der mitteilt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und wir danken dem Herrn, dass er uns sein Wort gegeben hat. Nun, vor 2 Wochen habe ich diese Predigt angefangen. Heute möchte ich diese Predigt zum Schluss bringen. Ist von einer Predigtreihe von die Gemeinde als Gottes Bau. Könnt ihr euch erinnern, wie wir angefangen haben? Was war das Erste, das für den Bau nötig ist? Wir haben das mit einem Bau, mit einem irdischen Bau verglichen. Denn Paulus tut das auch. Was ist das Erste, das wir brauchen? Wie? Gut, schön, prima. Also die Pläne. Also zweitens, was kommt danach? Geld, Finanzen. Jawohl. Und das kommt von uns. Okay. Und dann, was ist das Dritte? Du hast gesagt, denke ich. Fundament. Ja. Fundament. Nach dem Fundament kommt? Oberbau. Sehr gut. Oberbau, und unser Oberbau muss diesem Fundament anpassen. Und was kommt nach Oberbau? Wie? Noch nicht. In diesem Oberbau müssen wir den Bau... Jawohl, sehr gut. Wollen fertigstellen, Organisation. Und dann, Gerd, pflegen. Und letzte Woche haben wir angefangen, über die Pflege der Gemeinde zu sprechen. Und heute, hoffentlich, machen wir das fertig. Nun, die Gemeinde, so meint Paulus, ist ein Bau, also lebendiger Bau. Und wir, die dazu gehören, sind lebendige Steine. Und so wird die Gemeinde gebaut. Und die Steine, die lebendig sind, können etwas tun, das so ein Bau nicht tun kann. Nämlich, wir als lebendige Steine, wir pflegen einander. Und wir pflegen den ganzen Bau. Also das ist, was in einer Gemeinde ganz anders ist. Das ist, was mit lebendigen Steinen ganz anders ist. Wir können einander pflegen. Keine andere gibt es hier für unsere Gemeinde. Es gibt nur wir. Mit dem Heiligen Geist erfüllt, bekräftigt. Und damit wir einander pflegen können, damit jeder von uns die Gemeinde pflegen kann, sind 3 Dinge notwendig. Erstens gibt es zwei Entscheidungen zu treffen. Erstens, erste Entscheidung, mein Leib als lebendiges Opfer Gott darzustellen. Ihm weihen. Das ist Nummer eins. Ihr habt von mir gehört, dass das mir mit 12 Jahren klar war. Das ist nicht das Gleiche, als zu sagen, Herr, du hast mir zum Predigendienst berufen. So ist es nicht. Oder als Missionar berufen. So ist es nicht. Sondern Paulus meint, es soll jeder dieses klar sein. Und jeder soll die Entscheidungen treffen. Herr, du kannst mein Leben haben. Und ich denke, wir müssen das immer wieder machen. Bin ich eingeschaltet? Okay. Wir müssen das immer wieder machen. Es gibt komische Gedanken, die durch meinen Kopf laufen, mitten in einer Predigt. Dann gibt es einen zweiten Teil dazu. Vers 2. Und sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das, was ich, also erstens haben wir gesagt, was ich mit meinem Leib tue. Den Herrn als lebendiges Opfer darstellen. Denn ich tue durch mein Leib Dienst für den Herrn. Aber zweitens dann, was ich mit meinem Gedanken tue. Okay, jetzt kommt das Geistige. Was ich mit meinem Gedanken tue. Und das finde ich hier in Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wisst ihr was? Die Welt hat Quersteher ungern. Wenn deine Freunde, deine Mitarbeiter zu einem Party gehen, wo viel getrunken wird und du meinst, du machst nicht mit, da werden sie fragen, warum nicht? Und denken, dass mit dir etwas nicht in Ordnung ist. Du kannst das sogar in 1. Petrus lesen. Sie werden es über dich denken. Wenn sie schmutzige Geschichte erzählen und du lachst nicht, wenn es hinter dem Rücken geredet wird und du magst nicht mit, werden sie meinen, was ist mit ihm? Was ist mit ihr los? Er ist anders. Sie ist anders wie wir. Die Welt sucht dich in ihren Muster hineinzubringen. Passiert ständig. Ich sprach letzte Woche oder vorletzte Woche, als wir den Büchertisch gehabt haben, mit einem älteren Ehepaar. Ein katholisches Ehepaar. Und das Gespräch war ein sehr weltvolles Gespräch mit denen. Eins, das sie mir gesagt haben, war, in der Vergangenheit war es einfacher zu glauben. Gewisse Weise haben sie recht gehabt. Man braucht nur im Internet zu klicken, um eine vielfältige pornografische Angebote zu entdecken. Die Welt spielt eine tobende Musik heute. Du brauchst nicht mehr denken, nur mitziehen. Du brauchst nicht mehr denken, diese tobende Musik. Ja, das auch. Es wird dir alles angeboten. Zum Kaufen, zu reisen, zum Anschauen. Christen haben Probleme, sich mit ihrer Aufgabe zu konzentrieren. Wir sollen uns nicht nach dem Maßstab dieser Welt orientieren. Was vor 40 Jahren fast jeder Ungläubige gewusst hatte, was in gewisse Filme vorkommt, haben sie gewusst, das ist schmutzig. Ungläubige. Heute schauen die Christen das zu. gleichförmig diese Welt. Das ist nicht unser Maßstab. Geliebte, um das einfach etwas eindeutig zu machen. Wenn in einem Film ein Mann und eine Frau zusammen in einem Bett sind, machen die Liebe zueinander. Das ist ja Ehebruch. Wir dürfen nicht zuschauen, Geliebte, nicht zuschauen. Denn wir wissen, dass das verkehrt ist. Ja, wie kann ein Christ diesen Druck, diesen Drang überwinden? Wie wird man von diesen Gedanken befreit? Indem man seinen Geist erneuern lässt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen müsst, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Heilige Geist ist derjenige, der das tut, in uns tut. Nun, dieser Prozess wird aber umso besser in Epheser Kapitel 4 beschrieben. Schauen wir da. Epheser Kapitel 4. Dies nun sage ich, Epheser 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und da sie abgestumpft sind, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben, im Ausüben jede Unreinheit mit Gier. Ihr habt aber den Geist nicht so kennengelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört und durch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerische Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nun, wenn man in dem alten Schlacht, ich weiß nicht, wie es im neuen Schlacht steht, aber im alten Schlacht, was ich besser finde, sagt es, dass wir gelernt haben, den alten Menschen abzulegen und dass wir gelernt haben, den neuen Menschen anzuziehen. Das finde ich besser als eine Übersetzung. Und das ist etwas, das wir immer wieder tun müssen. Selbstverständlich ist es einmal geschehen bei der Wiedergeburt. Aber das müssen wir für uns immer wieder tun. Das ist eine Übungssache. Das ist etwas, das wir zusammen mit dem Geist Gottes tun. Den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen wie Kleidung anziehen. Der alte Mensch ist das, was wir vorher waren. Im Kern war der Ich und Sünde. Und wir waren gleichförmig dieser Welt. Nachdem man zum Glauben kommt, hat er von dem Herrn etwas Neues in seinem Herzen hinein. Der Herr selbst wohnt in seinem Herzen hinein. Gott sagt, also in seinem Wort, wir müssen das dann immer wieder, also als eine Übung anziehen. Du tust das durch die Kraft des Heiligen Geistes, du tust das durch Gottes Wort. Habt ihr je bemerkt, mit Problemen in dem Kopf, betrübt, beschäftigt, geärgert sogar, und dann eine gewisse Zeit in Gottes Wort, alle diese anderen Gedanken zur Seite stellen und eine gewisse Zeit in Gottes Wort verbringen. Und dann sieht alles ganz anders aus, oder? Ganz anders aus. Oder wir gehen vor dem Herrn im Gebet. Wir gehen auf unsere Knien, wir beten. Wir sind betrübt, wir sind voller Sorgen. Wir beten zu dem Herrn. Und nachdem wir beten, sieht alles ganz anders aus. Wir nehmen seine Verheißung an. Es sieht alles ganz anders aus. Es ist eine bewusste Entscheidung, die wir täglich üben müssen, zu sagen, Herr, ich möchte, dass deine Gedanken meine Gedanken steuern und nicht die Gedanken dieser Welt. Ich habe von einem alten Prediger einmal gelernt, eine Übung zu tun. Und das war viele Jahre her. Und ich versuche das täglich zu tun. Zwar, er hat erzählt, jeden Tag, bevor ich was anderes tue, sage ich entweder laut oder in meinen eigenen Gedanken, Psalm 1, auswendig, durch. Und ich habe versucht, das auch zu tun. Und ich versuche das Tag für Tag zu tun. Und auch wenn ich aufwache und denke, oh Mann, jetzt muss ich das erledigen. Oder Probleme kommen sofort in den Gedanken. Wenn ich das übe, hilft das eine Menge. Das sind so Dinge, die zu diesem Konzept gehören. Erneuerung des Sinnes. Erneuerung des Sinnes. Sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist, was Gott in uns tut. Nun, die Welt versucht das Gleiche zu tun, wie sie vor 2000 Jahren getan hat. Und ich komme zurück zu dem Ehepaar. Gewisse Weise haben sie recht. Es ist schwieriger, heutzutage zu glauben. Aber es gibt eine Antwort auch dafür. Und zwar, wir haben den gleichen Jesus Christus wie vor 2000 Jahren. Er ist genauso lebendig, genauso stark, genauso treu wie damals. Du brauchst weder von dieser Welt überrollt noch eingeschüchtert zu werden. Du kannst fest bleiben, Jesus Christus gleich für mich. Römer Kapitel 8, Vers 29. Erneuert im Gedanken, erneuert im Herzen. Und dieses ist, Geliebte, befreiend. Meine Entscheidung, mein Leib als lebendiges Opfer darzustellen, im Geist verwandelt zu werden, ist meine freie Wahl, Geliebte. Und was ich mit meinem Geist tue, im Herzen verwandelt, das ist meine freie Wahl. Es wird niemand vorbeikommen und dich nachprüfen. Hast du das heute getan? Deine freie Wahl. Aber wohl bemerkt. Zum Wohl oder zum Schaden der ganzen Gemeinde. Das sind die Entscheidungen, die ich treffen muss, damit ich auch an der Pflege der Gemeinde mich beteiligen kann. Paulus ist aber in seinem Gedanken nicht fertig. Alles, das er in Verse 3 bis 8 lehrt, ist von 1 und 2 Verse 1 und 2 abhängig. Aber Vers 1 und 2 stehen nicht alleine. Sie fordern die Schritte, die wir in 3 bis 8 finden. Die nächsten zwei notwendige Dinge für die Pflege. Es geht um Gemeindeleben und wir wollen den Bau pflegen. Denn ich sage euch, Vers 3, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn, und jetzt kommt ein neues Konzept. Das, was er als nächstes fordert, ist die richtige Haltung. Okay? Zwei Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung für mein Leib. Zweite Entscheidung für mein Geist. Meine Gedanken, mein Herzen. Und dann, das nächste, das er fordert, ist die richtige Haltung. Es kommt ein neues Konzept als Folge der ersten zwei Wahrheiten. Wir haben Vers 3 vorgelesen. Wisst ihr was, Geliebte? Wir Menschen sind stolz. Wir wollen ehrlich heute Morgen sein. Wir Menschen sind von Haus aus stolz. Es gab einmal eine Missionare in Marokko, die einen Dienst für Kinder, hauptsächlich für Kinder, gründete. Und dafür waren viele Mitarbeiter von dem Volk notwendig. Eines Tages kam die Nichte dieser Missionarin ihr zum Besuch in Marokko. Kam aus einem Haus, wo ihr Eltern sehr wohlhabend waren. Und das junge Mädchen wurde davon fasziniert und begeistert von dem ganzen Dienst ihrer Tante. Eines Tages sagte sie zu ihrer Tante, ich möchte auch eines Tages Missionarin sein. Ja, das ist immer schön, so etwas zu hören. Hat die Missionarin auch es bejaht? Aber dann die Frage gestellt zu diesem kleinen Mädchen, und warum möchtest du Missionarin sein? Und sie hat gesagt, damit ich auch, wenn ich erwachsen bin, so viele Leute befehlen kann. Steckt in uns tief hinein, Geliebte. Tief hinein. Und jetzt sagt Paulus, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht